Hallo Thomas.
Hallo lieber Hennes.
Na, wie geht's dir heute?
Gut geht's. Ich war ja ganz alleine diese Woche, weil meine Frau, also die Frau, die bei mir zu Hause wohnt, ist ja Friseurin.
Ja, und was hat sie zu tun?
Die hatte zu tun, im Gegensatz zu mir. Also einer muss ja das Geld mit nach Hause bringen. Ja. Und ich habe die gar nicht gesehen. Die ist wirklich rund um die Uhr, das Telefon klingelte. Und langhaarige Wombels.
Habt ihr das auch gesagt, langhaarige Bombenleger? Gab es das den Begriff in der DDR? Ja,
natürlich, du langhaariger Bombenleger.
Ich dachte, das wäre so ein typisches Ruhrgebietsding. Du langhaariger Bombenleger.
Ja, und dann diese ganzen langhaarigen Hippies, hinter denen sich dann irgendwelche Menschen verbargen, die man von früher noch kannte.
So, Vetter It.
Du bist das.
Von der Adams Family, Vetter It.
Ja, Vetter It.
Ja, aber ich bin ja auch ziemlich zugewachsen, aber ich sehe noch im Moment noch nicht ein, dass ich zum Friseur gehe. Macht sie das dann auch so, die müssen dann Masken tragen oder wie ist das?
Ja. Okay. Ja. Das ist, eigentlich ist es von der Umsetzung her gar nicht realisierbar. Sie muss Masken tragen, sie darf auch nicht reden, sie darf auch nicht die Haare waschen und sie darf auch nicht föhnen.
Okay.
Also sie muss Haare waschen, aber sie darf nicht föhnen. Das müssen die Kunden selber machen.
Okay.
Wer schon mal beim Friseur war, und du und ich, wir sind ja Freunde der Dauerwelle.
Dann wissen wir ja, dass schon mal beim Friseur war. Ja, erzähl weiter, sorry. Ja.
Der weiß ja, dass das Föhnen auch eine Kunst ist.
Natürlich.
Und sonst sieht man eben auch aus wie Roy Horn, ne, der nun mittlerweile von uns gegangen ist. Man sieht dann aus wie Siegfried und Roy, also mit so einer Föhnwelle. Und
das aber die konnten das tragen, fand ich.
Die sahen natürlich super aus, ja. Deswegen habe ich also die Frau heute, also eigentlich sehe ich die jetzt erstmal nicht, die wir nächstes
Mal. Aber es ist doch schön, wenn sie zu tun hat. Aber das ist so süß, wie gesagt, wer schon mal beim Friseur war. Ich kann mich erinnern, dass ich
meine Damen und Herren, verstehen Sie? So, was war da denn los? Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Nein, aber ich bin mal, ich gastierte einst im Quatsch Comedy Club in Berlin und mit mir zusammen war unser hochgeschätzter und lieber Kollege Roberto Capitoni.
Ja, der jetzt übrigens anfängt, seine Erinnerungen aufzuschreiben.
Ich wollte das jetzt gerade erzählen. Lass mich erstmal, ich wollte gleich drauf kommen. Das ist schrecklich, dass wir beide den gleichen, die Engländer sagen, great minds think alike. Und der Deutsche sagt, zwei doofe, ein Gedanke. Ja, also wir Deutschen nehmen es immer negativ und die Engländer. So, pass auf. Also, Roberto hatte eine Nummer und sagte dann, ich war neulich in der Pizzeria. Kennt ihr Pizzeria? Und dann habe ich nachher zu Roberto gesagt, du kannst nicht sagen, kennt ihr Pizzeria? Das ist total bescheuert. Jeder kennt Pizzeria. Aber es ist so, wenn du in diesem Stand-up-Modus bist, musst du natürlich immer noch so ein bisschen nachhaken und du rufst natürlich Bilder auf.
Ja.
Ne, in dem Moment, wo du sagst, wer schon mal beim Friseur war, dann denkt man so, ja, natürlich war ich schon mal beim Friseur. Aber du machst in dem Moment halt so eine assoziative Tür auf, wo du denkst, ja, du fühlst dich genau wieder in den Friseursalon versetzt. So, Roberto, erzähl.
Ach so, ich dachte, du wolltest es erzählen.
Ja, nur weil du mir reingegrätscht bist. Jetzt erzähl du doch mal. Ach,
du bist immer so streng mit mir. Nein,
ja, ich also muss doch hier.
Der liebe Roberto Capitoni, der glaube ich am längsten von uns auf der Bühne ist, zusammen mit Ralf Günther mittlerweile, wie heißt es, Monopolist, kann man jetzt so sagen?
Der alte Monopolist
Ralf Günther, ne, dem gehört ja Brainpool, wenn ich mich nicht irre, oder hat es mal gehört, ich weiß nicht, wie da die aktuelle Situation ist, und Knacki Deuser, und dann gab es noch einen vierten, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt.
Wolfgang, glaube ich, ein Wolfgang war dabei. Ja.
Wolfgang, genau, und das waren die Nigelungen, weil deren Sketche nie gelungen sind.
Genau, und die Nigelungen, das war eine, wie soll man sagen, das war eine Truppe, die eine Comedy-Truppe, sehr angelehnt an sehr viele englische Sachen, also die haben sich damals schon sehr nicht auf dieses deutsche Sketch, sondern die waren wirklich, das hat internationale Qualität gehabt. Und ich weiß, dass die Nigelungen für viele auch der Ausschlag waren, zu sagen, wir machen jetzt Kabarett oder wir machen jetzt Comedy, wir machen jetzt
sowas.
Das stimmt. Ne, also meine Frau hat die damals gesehen mit ihrem Freund, sie nennt ihn immer ihren Baggermatsch-Freund, also mit ihrem Jugendfreund. Und der hat die damals gesehen in Berlin, ich glaube auch irgendwo in der Ufer, und er hat an dem Abend beschlossen, er wird Clown. Und der Einfluss, der nie gelungen ist, absolut nicht überzubewerten, weil das sind Riesendinger, und wenn die mal aufgetreten sind, später mal im Rahmen des Köln Comedy Festivals zum Beispiel, dann war das auch immer ein Riesen-Event und es war immer so extrem gut. Und ich habe dem Ralf Günther, der ja auch also Fernsehmacher ist und Brainpool und so weiter, Raab und so weiter, Fred Kellner, und dem habe ich gesagt, weißt du, warum das nie im Fernsehen funktioniert hat? Weil es zu gut ist. Es ist einfach, es ist zu gut fürs Fernsehen. Einfach. Es ist halt wirklich, ich habe ja in Edinburgh auch viele internationale Sachen gesehen, auch viele nicht nur Stand-Up, sondern wirklich Comedy. Und das hat wirklich dieses Niveau. Und da war Knacki dabei, da war Ralf dabei und Roberto. So. Und Roberto kennen wir natürlich alle als Stand-Up-Komiker, als Italo-Schwabe.
Als Elektroman. Als
Elektroman natürlich auch. Ja. Rakatakatak. Mal sehen, ob es heute klappt. Und Roberto hat mir, wenn wir unterwegs waren, mit Roberto verstehe ich mich ja ähnlich gut wie mit dir, nicht ganz so gut, aber wir haben halt auch einen. Aber er hat mir dann immer erzählt, auf welchen Konzerten er Roadie war.
Ja. Vergangenheit als Punk. Er hat wirklich als Punk-Schlagzeuger angefangen.
Er hat als Punk-Schlagzeuger angefangen und ist dann in diese Roadie-Schiene reingekommen. Ja. Und er hat mir Sachen erzählt und ich habe irgendwann gesagt, Roberto, weißt du was? Schreib da bitte ein Buch drüber, weil das ist so interessant. Ja. Und Roberto hat jetzt angefangen, es gibt ein Start-up, wo man Roberto unterstützen kann, wer sich dafür interessiert. Ich werde es auf jeden Fall machen, weil ich will dieses Buch lesen.
Hab schon.
Ah, Arschloch.
Streber. Also Freunde, wenn ihr das jetzt hört, bitte geht auf die Seite von Roberto Capitoni oder Facebook-Seite. Ja. Da seht ihr den Link von Roberto Capitoni für sein Buch. Ja. Vom Punker oder ja doch vom Punker zum Comedian. Also er erzählt seine ganze Jugend und er hat eine Menge zu erzählen und er kann gut erzählen. Er hat ja auch einen sehr, sehr lustigen Roman. Ich mach dir Betonschuhe, hat er auch geschrieben, was auch sehr lustig ist. Ja. Sehr schönes Buch. Aber auf das Buch freue ich mich noch mehr.
Total.
Ja, das wird super. Das
vor allem, ich habe ihm wirklich gesagt, bitte, ich weiß jetzt nicht, ob ich der Ausschlag bin. Ich wünschte, ich wäre es. Aber ich habe gesagt, bitte, Roberto, setz dich hin und schreib das auf für die Nachwelt. Also nicht nur für deine Family, weil das ist so interessant und so lustig. Und der hat wirklich Sachen erlebt bei Konzerten als Roadie. Er war zum Beispiel als Roadie bei Pete Townsend in Cannes auf der Miedem 1986.
Geil.
Mit der E Street Band, mit der
White Street, White
Light. Das war White City, war das genau.
White City war die Platte.
Die Band mit dieser Big Band mit den vielen Bläsern und Simon Phillips am Schlagzeug, Dave Gilmour an der Gitarre.
Ja.
Das war im Rahmen vom Rockpalast. Na, Roberto erzählt, egal. Wir möchten an dieser Stelle nochmal auf unseren, verschwisterten Podcast hinweisen. Drückst du mal Rekord von Martina Brandl und Martin Rosengarten. Das ist nämlich so, das wusste ich nämlich gar nicht, dass der Martin auch ein alter Ossi ist.
Ja.
Also ein Ost-Berliner. Und die reden in ihrem neuen Podcast, da geht es um, der heißt Knutschkugel, da reden die über Autos, also über Westautos und Ostautos. Das ist also, man kann sagen, man kann den Podcast durchaus parallel zu unserem hören. Also Leute, die unseren Podcast gut finden, finden den wahrscheinlich auch Töfte.
Das ist wirklich sehr fein ausgedrückt.
Ja, und es ist, ich habe natürlich, weil ich Martin und Martina kenne, du ja noch besser, aber es ist einfach schön, den beiden zuzuhören, wo man sich jetzt nicht sieht. Und
ja, ich finde das ja auch schön. Also nicht nur, dass wir beide uns hören. So, also ich vermisse natürlich meine ganzen Kollegen und das ist ja bei diesen ganzen Mixshows, die es in ganz Deutschland gibt, das ist ja auch so ein Socializing. Ne? Da kann man Thomas Hermanns, der das ja alles losgetreten hat mit diesen ganzen Mixshows, da kann man ihm da gar nicht genug dafür danken.
Jeden Tag gehe ich auf die Knie und danke meinem Thomas
Hermanns.
Dem heiligen Thomas.
Dem heiligen St. Thomas. St. Thomas.
Thomas. Sag mal, wo jetzt die ersten Lockerungen angekündigt worden sind, was hältst du von dieser Abstandsregeln in Theatern?
Ich halte da ehrlich gesagt nicht so richtig viel davon, weil ich glaube, also in der Theorie ist das okay, aber in der Praxis glaube ich, das ist so mit angehaltener Handbremse. Ich muss aber lustigerweise dazu sagen, ich spiele trotzdem mittlerweile immer noch ab und zu vor so wenig Leuten. In einem 100er-Saal, wo dann irgendwie nur 40 Leute sitzen oder 50 Leute sitzen, da ist es dann auch wieder okay. Ne? Also ich kenne es dann auch. Aber
also als dieses Foto auftauchte bei Facebook, ich weiß nicht, wer es gepostet hat, glaube ich, Martina Steimer, glaube ich, die das mal so aufgestellt hat, wie nach den Vorgaben, so von wegen 1,50 Meter Abstand und so weiter. Ja. Da habe ich das Foto gesehen und habe gedacht, das ist so, Auftritte kenne ich nur. Meistens ist da noch so ein runder Tisch und ein Teelicht drauf.
Genau, da ist ein
runder Tisch. Du weißt, wir kennen diesen Begriff Cocktailbestuhlung. So heißt das. So heißt das, wenn es nicht ausverkauft ist wenn es richtig scheiße verkauft ist. Und der Veranstalter sagt, ja, wir machen Cocktailbestuhlung, das ist dann schöner. Und ich finde, es gibt kaum was Schlimmeres, auf die Bühne zu gehen und so Leute vereinzelt an Tischen zu sitzen mit so einer Kerze auf dem Tisch, wo man denkt, so, gleich wird noch Tee gereicht.
Und vor allem, wenn so wenig Leute da sind, sagen, ja, wie stellen sie so ein bisschen lockerer? Und dann kommen die paar Leute und dann setzen die sich natürlich alle nach hinten. Und die vorderen drei Tische bleiben leer. Und das ist so schrecklich.
Und dann kommt nach dem Auftritt einer zu dir und sagt so, hör mal, das war aber nicht ausverkauft, ne? Das scheint auch den Leuten unheimlich wichtig zu sein, dass man auf Veranstaltungen geht, die immer total ausverkauft sind.
Ja.
Ich habe noch nicht gespielt und es war nicht leer, es war auch nicht rappelvoll, aber nachher sagte einer, ja, aber ausverkauft sieht anders aus, ne? Und ich so, ja, ich kann dir auch auf die Fresse hauen. Habe ich gedacht, habe ich nicht gemacht.
Habe ich gedacht.
Also ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis wir wirklich normal oder in Bedingungen auftreten können, wo es auch wirklich den Leuten auch Spaß macht. Ich mache jetzt die ersten Autokino-Geschichten, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt. Und das ist so ein Interims-Zwischending und das ist nicht die Zukunft, aber wir müssen irgendwas machen.
Da bin ich sehr gespannt, was du da berichtest, weil ich ehrlich gesagt darauf, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin da ein arroganter Arsch, aber ich habe da überhaupt keinen Bock drauf.
In einem Auto. Das musst du nicht zugeben, das wissen auch alle, dass du das bist.
Weißt du, und dann sind die Autos vor mir und so, und dann gibt's Lichthupe. Was ist denn Applaus? Lichthupe, oder?
Lichthupe ist, glaube ich, Applaus, ja. Also wir müssen das abwarten. Ich mache es jetzt mal und dann hoffen wir, dass mal im Sommer, ich glaube, wenn die Bundesliga dann darf und wenn die Ersten, es werden irgendwann mal die Dämme brechen und dann heißt es, also wenn die dürfen, dann wollen wir jetzt aber auch. So ist das. Aber wir wollen ja über was reden. Eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, darüber zu reden, weil wir haben schon über Verschwörungstheorien und über Aluhutträger gesprochen. Ja. In der letzten Woche ist es so dermaßen eskaliert mit den Heinis. Und du hast ja gesagt, du willst jetzt eine neue Verschwörungstheorie selber entwickeln.
Ja, so als Hobby. Als Hobby, ich habe da schon mal angefangen. Und ich, also zum Beispiel... Also, das ist mir heute beim Joggen eingefallen. Und zwar, also.
Ach, wie galant du das hier so eingeflochten hast, dass du joggen warst. Ach der so, Fall, so der ferne Herr. Oh, ich bewege mich ja.
Ja, naja, gut, dafür hast du dich rasiert. Also, ich meine.
Ja, oder? Gut, das ist, kann man vergleichen.
Super. Das kommt auf selber raus. Ich meine, da hast du auch viel Gewicht.
Ich habe wahrscheinlich beim Rasieren mehr Kilo verloren
als ich. Genau, guck mal, da sind ja auch alte Bekannte, die man wieder trifft. Bonbons.
Ja. Eine Tasche. Also du warst joggen und dir ist was eingefallen. So,
da ist mir was eingefallen. Und zwar, ich glaube, man kommt am leichtesten auf eine Verschwörungstheorie, wenn einen Sachen nerven. Und mich nervt zum Beispiel, dass der deutsche Schlager aus der freakigen Ecke, aus der Trash-Ecke, die ja wirklich in den 80er, 90er Jahren und auch noch bis Mitte der Nullerjahre noch war, dass der jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also deutscher Schlager ist Pop, deutsche Schlagerstars spielen also in Stadien. Warum ist das so? Und meine Theorie, dahinter stecken drei Personen, nämlich Dieter Bohlen, Jack White und Ralf Maria Siegel. Die haben, und das ist ja bekannt, das weiß man, das kann man auch belegen, die haben die GEMA gekauft. Und haben einfach beschlossen, einfach alles auf links zu drehen, weil sie auch gemerkt haben, dass es nicht mehr funktioniert. Sie haben dann angefangen, gab's so, in den Nullerjahren gab es mal so eine Aktion von zwei Raumwohnungen und von Clouseau und von Till Brönner, auch von Heinz Rudolf Kunze, die dann gesagt haben, ja, mehr deutsche Musik. Und das funktionierte alles nicht. Das haute alles nicht hin.
Ach, das war das, wo Heinz sich so an den Karren hat spannen lassen und als Sprecher aufgetreten ist und dafür ganz viel Ärger gekriegt hat.
Genau. Pass auf, und dann ist Folgendes passiert. Und dann hat Dieter Bohlen, der alte Fuchs, hat dann gesagt, pass auf, wir müssen einfach Sänger casten und wir müssen eine Band casten. Und dann ist der los und dann hat gesagt, wir brauchen einen Mann, wir brauchen eine Frau und wir brauchen eine Band. Dann hat er Helene Fischer gecastet, dann hat er Andreas Gabalier gecastet und dann wollte er als Band eigentlich die Toten Hosen casten. Hatte mit ihnen auch schon einen Versuchsballon gemacht. Das ist auch alles belegt. Gibt es wirklich Filme auf YouTube? Das ist alles. Das habe ich mir alles nicht belegt. Ausgedacht.
Ja.
An Tagen wie diesen ist von Dieter Bohlen.
Das klingt auch so, ja.
Campino findet das Lied nach wie vor gut, aber es gibt auch ein Insider von einem Roadie Bericht, dass es wirklich, es gab eine Schlägerei mit der Band, weil die einfach das Lied nicht machen wollten. Auf diesen ganzen Stress hatte der Dieter Bohlen und auch Siegel und Jack White überhaupt keinen Bock. Also haben sie dann so eine alte Schlagerband genommen und haben den Rockerklamotten angezogen und die haben sie dann Santiano genannt. Und das funktioniert auf. Pass auf. Und dann kommt der nächste Trick. Dann kam der nächste Ding, dass sie dann also zu den, sie hatten ja dann als GEMA, dann haben sie die GEMA-Gebühren und alles, genau, haben sie alles angehoben. Natürlich mit dem Grund, dass nur noch deutsche Musik gespielt wird. Das ist aber eine Verschwiegenheitsklausel, die ist offiziell, wird die gar nicht gesagt. So, pass auf. Und dann ging das weiter. Dann haben sie also gesagt, wir müssen es immer wieder spielen. Und es gibt ja so eine alte iranische Volksweisheit, was du ganz oft wiederholst, das glaubt man. Also was man das ganz ist, oft wiederholt,
das glaubt man. Das wird auch zur Folter eingesetzt, glaube ich.
Dann ja,
auch,
ja, was ne? man ganz oft wiederholt, das glaubt ja. man. Was man ganz, so, das ist das eine Ding. Und dann haben sie gesagt, wir müssen das kulturpolitisch, müssen wir das auch irgendwie abfedern. Und dann gibt es, dann gab es die Hannoveraner Tage, da haben ja. die sich getroffen. Das waren 2005 ungefähr. Das ist auch
kurz belegt. Nach der Expo, glaube ich.
Nach der Expo war das. Und da hat übrigens Ken Jebsen ein dreistündiges Interview mit Daniele Ganser darüber gemacht. Das ist ein Verschwörungstheoretiker, das ist dummes Zeug, das ist ein ganz kluger Wissenschaftler. Ja, natürlich. Und die haben da 3 Stunden über diese ja. 3 Tage, in dem also die zusammensaßen, haben gesagt, wir müssen das politisch irgendwie abfedern. Und wir müssen irgendwie eine Partei gründen, irgendwas, irgendwie das Abendrot für Deutschland oder ja. Abendgedanken oder irgendwie oder Antworten für Deutschland und dann kam Jack White um die Ecke und sagte Alternative für Deutschland und er sagt okay und dann haben die sich pass auf und jetzt kommt's dann jetzt haben kommt's. Die einen alten Freund getroffen
das ist aber auch Höcke. Alles belegt was du jetzt
das ist alles belegt
dann das haben kann man alles bei YouTube nachgucken
das kann, ich denke mir das doch nicht aus und dann haben die sich mit Björn Höcke getroffen. Björn Höcke ist ein alter Schlagertexter
ja.
und der ist weiß aber auch mittlerweile jeder, das ist ja nun wirklich belegt, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, das ist von Björn Höcke. Und mit ja. dem haben die sich zusammengesetzt und haben gesagt, du bist doch so ein Fuchs, pass auf. Und dann kam das alles zusammen und dann fing die Flüchtlingswelle an. Und auf einmal griffen die Zahnräder ineinander, deswegen haben wir einen Rechtsruck, deswegen rammeln die Leute alle zu Andreas Gabalier
ja,
und
ja.
deswegen läuft deutscher Schlager. Und es war ja gut so, als es noch Trash war, aber jetzt stehen die Leute drauf und wir werden, das ist wie, ja, das ist Gehirnwäsche.
Ja,
wir ist sind so. Wirklich brainwashed, ja, und ich kann absolut. Nur sagen, Leute, wacht auf, hört wacht gute auf. Musik,
ja.
hört die Beatles, hört Marvin Gaye, hört ja. Divine Comedy,
hört Elbow, Gregory Porter, hört
Gregory David Porter, Bowie. Stevie Wonder, hört bitte gute Musik.
Ja, danke. Herr Jebs, Herr Nikolai, ja. Ich glaube aber auch, dass Jack White in dem Moment drauf gekommen ist, als er merkte, Jack White hat ja diese wunderbare Melodie geschrieben, Seven Nations Army. Dö, 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 ja. dö, dö, dö. Und das wurde ja immer mehr im Stadion gesungen. Und da hat er gedacht, geil, das ist eine Melodie, womit ich die Massen unter Kontrolle habe.
Ne? Aber ich meine ja den anderen Jack White.
Das ist der ein und derselbe.
Ach Thomas. So.
Jack White ist ein und derselbe. Jack White von den White Stripes ist der gleiche Jack White, der auch Bonnie M. Produziert hat.
Looking for Freedom.
Und Looking for Freedom. Laura Branigan, diese ganze Schlagersachen.
Ach, das
die
ist auch ein und dieselbe Person.
Und das ist die ein und dieselbe Person.
Und aber entschuldige, ja ganz kurz, da muss ich ein... Stimmt, da habe ich auch einen Film drüber gesehen bei YouTube. Und es gibt sogar eine Dokumentation bei Netflix. Jetzt, wo du mich draufbringst.
Ganz richtig, genau. Ja. Das wird jetzt auch verfilmt, glaube ich, als Biopic. Und Jack White hat ja ganz viel aufgenommen in den Hansa-Studios in Berlin.
Ja.
Und David Bowie musste ja damals zusammen mit Brian Eno und Tony Visconti und Iggy Pop immer warten, bis Jack White aus den Hansa-Studios rausging, damit er ein paar Minuten aufnehmen durfte.
Ja.
Und da ist ganz viel, also, und natürlich wird das alles aus Israel gesteuert. Das dürfen wir ja nicht vergessen bei der Sache.
Das ist allerdings wirklich wahr und da hat auch Ken Jebsen total recht. Es kommt alles aus Israel. Und ich kann wirklich richtig. Nur meinem schauspielerischen Vorbild Til Schweiger nur beipflichten.
Absolut. Also
Ken Jebsen ist ein Knaller.
Ja, absolut. Ja,
vielleicht hat er auch einen Knall, aber das weiß man jetzt nicht ganz genau.
Mein lieber Thomas, das war großartig. Ich möchte, dass du das bitte als eine Bühnennummer machst, weil es ist so lustig. Jetzt erzähl doch mal bitte deine Ken Jebsen-Geschichte,
Die wirklich passiert ist. Es begab sich.
Bis jetzt war es Spaß.
Bis jetzt war Spaß.
Und jetzt wird es ernst.
Und jetzt wird es, nein, es war auch lustig. Ich muss nämlich dazu sagen, dass ich Ken Jebsen wirklich viele Jahre kannte. Also bis er durchdrehte, waren wir wirklich 25 Jahre befreundet.
Okay.
Und ich kannte ihn eben über die Bar der Vernunft und weil
sein Moderator Frau, früher, er hat so eine Sendung gehabt am ZDF, so ich glaube Nacht irgendwie im Mondschein oder irgendwie sowas, da wurde auch so Kleinkunst gemacht.
Genau, genau, genau. Und dann, also wir sind uns immer wieder im Weg gelaufen. Okay. Er ist ein absoluter Musik-Nerd und hat einen guten Musikgeschmack und ist ein, natürlich, klar, also er ist ein, auch wenn er dummes Zeug erzählt, oder mittlerweile dummes Zeug erzählt, er ist natürlich ein blitzgescheiter, wacher Zeitgenosse.
Das ist ja das Problem, dass diese Leute auch jetzt, ich muss Herrn Hildmann jetzt mal rausnehmen, weil ich glaube, dass der wirklich die Pfanne am Eitern hat, aber im wahrsten Sinne des Wortes als Koch. Aber das ist ja auch das Problem, dass man diese Leute sich zwar jetzt im Moment lustig drüber macht, aber man muss wirklich aufpassen, weil die viele von denen sind klug und wissen, was sie machen und wissen, wie man Leute manipuliert. Und gerade wenn man aus dem Journalismus kommt, und das kommt ja Ken Jebsen, der weiß, welche Knöpfe man drücken muss. Was mich nur, bevor du die Geschichte jetzt erzählst, was mich so irritiert hat bei diesem Video jetzt, was jetzt aufgetaucht ist von Ken Jebsen, weil Ken, willst du gar nicht weiter bewerben, sonst gucken sich das noch mehr Leute an, dass er es nicht schafft, in die Kamera zu gucken. Er guckt immer neben dem Bildschirm. Ja. Und das macht mich fertig.
Spooky.
Das ist richtig gruselig. Das heißt, er guckt sich die ganze Zeit selber an auf dem Bildschirm.
Ja.
Ja. Und man sieht auch nicht, wie er, ja egal, dann erzähl doch mal.
Ja, also es, wie gesagt, also wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen und wir waren uns sympathisch und ich mochte ihn einfach so und er war zu der Zeit wirklich, sag jetzt mal so ein Lausejunge, ne, der immer ein paar Sprüche drauf hat und so ein kleiner Anarcho und so. Und dann habe ich einen Job bekommen als Lockvogel bei der versteckten Kamera.
Okay.
Was absolut, also für mich wirklich gehört das wirklich zu den Highlights meines Lebens, weil das einfach super ist. Es macht unfassbar Spaß.
Für wen hast du gelockt?
Für Tommy Orner, also fürs ZDF. Es gab Verstehen Sie Spaß und versteckte Kamera. Ja. Und Tommy Orner war Moderator. Was macht eigentlich Tommy Orner? Lebt er noch? Ja, ne?
Tommy Orner habe ich mal, da kann ich auch eine Geschichte zu erzählen, aber wahrscheinlich nicht jetzt für die Sendung, von der du erzählst. Ich glaube, die hieß Lass dich überraschen. Aha. Kann das sein? Haben wir uns mal beworben, das erzähle ich aber mal an anderer Stelle, schön geteased, ne? Und mit Tommy Orner, das heißt, ich glaube ich zweimal in einer Talkshow, sehr nett, sehr netter
Typ. Ja. Na, jedenfalls, und Lockvogel. Und ich war zusammen mit Ken Jebsen Lockvogel in einem Möbelhaus, irgendwo in Karlshorst oder irgendwo in Berlin am Stadtrand. Ja. Die Geschichte war so, es gibt also in einem Lager, gibt es zwei Mitarbeiter, einen klugen, smarten Ken Jebsen und einen trottligen sächsischen, das bin natürlich ich. So.
Ja.
Und es geht um einen Kunden, der also verarscht werden soll, der das Regal Karin abholen will. Und alles, was dann passiert, ist alles gecastet. Also, und die Geschichte ist einfach die, dass er reinkommt und er sagt zu mir, ja, ich will das mal abholen. Und dann verschwinde ich für 10 Minuten, Viertelstunde, lass ihn stehen. In der Zwischenzeit kommen permanent andere Kunden, die alle auch das Regal Karin abholen und alle kriegen das innerhalb von wenigen Sekunden. Und natürlich wird er immer dünnhäutiger. Ich komme dann wieder und sage dann, ja, ich komme dann wieder und sage, ja, Sie sind ja immer noch da, was wollen Sie? Na, ich will mein Regal Karin abholen. Ach so, ja, na gut, ja. Ja, es dauert ein bisschen, weil ich habe natürlich jetzt Mittagspause. Und es zog sich also ewig hin. Und das ganze Ding, also er wurde dann auch laut, ne, und sagte, ja, man hat es ja hier nur mit Stümpern zu tun. Und daraufhin sagte ich dann, ja, Sie können sich nicht vorstellen, es ist heute mein erster Tag, ich habe 7 Kinder zu Hause. Und das Lustige bei der ganzen Geschichte ist, wenn du Lockvogel bist, du hast so einen kleinen Knopf im Ohr und der Regisseur und das gesamte Team, wirklich wie bei der Stasi oder wie beim Geheimdienst, die sitzen dann eben einen Raum weiter und geben dann Anweisungen, sagen, mach mal das, halt mal die Fresse, lass mal ihn reden, so. Und jedenfalls am Ende war es dann eben so, dass Ken Jebsen sich dann als Chef verkleidet, kam da dann raus und hatte so eine Kamera und sie sind übrigens bei der versteckten Kamera. Das ist, kann man auch jetzt noch, sich noch bei YouTube angucken. Das eigentlich Lustige an der ganzen Geschichte war, dass wir dann 3 Monate später sind wir dann eingeladen worden zu der Aufzeichnung vom ZDF und wir saßen, wir wurden abgeholt am Flughafen und sind dann ins Studio gefahren worden und wir saßen zu viert im Auto, die beiden Frechdachse, sage ich jetzt mal so, Jebsen und Nikolai hinten, der Fahrer und direkt vor mir saß, der von mir sehr verehrte und sicher von dir auch verehrte, Per Augustinski.
Oh mein Gott, ja. Natürlich. Und deutsche Stimme von Robin Williams.
Unter anderem und großartiger Schauspieler.
Und alles, ja.
Großartiger Mime und so.
Fantastisch.
Und ich natürlich aufgeregt und so. Und wir saßen hinten und waren so aufgeregt und haben rumgealbert und er war sowas von pisst und also schlecht gelaunt und also ich dachte mir, was hat er nur? Am Ende des Tages war es dann so, die haben dann diesen Beitrag, der im Original wirklich sehr viel lustiger war, haben sie irgendwie auf 3 Minuten zusammengekürzt, ist normal. Und dann bin ich mit Ken Jebsen noch um die Häuser gezogen und wir haben wirklich die ganze Nacht durchgelacht. Also es gab mal einen Moment, er war ja dann bei Ken FM, also bei Fritz Radio war er. Genau. Dann ist er da rausgeschmissen worden wegen antisemitischer Sprüche, die ihm aber bis zum heutigen Tage nicht wirklich juristisch auch belegt worden konnten. Aber er ist dann trotzdem irgendwann abgedriftet und ist wirklich, ich sag's mal so, zu einem verbitterten alten Sack geworden.
Das ist das,
Der hat dann auch mal so ein Video gemacht, also was ich ja wirklich irre finde, seine Videos gehen meistens Stunden, also 2 oder 3 Stunden. Und dann redet der, ohne Luft zu holen und auch ohne und ohne Wiederholung oder so. Also wirklich druckreif. Und dann machte er auch ein Video, in dem er behauptete, ja, der einzige Widerstand besteht darin, nicht zur Wahl zu gehen. Deswegen geht alle nicht zur Wahl. Ne? Jeder, der zur Wahl geht, der unterstützt die Mächtigen, wo ich sage, die Rechnung geht einfach nicht auf.
Nein, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen, dass der Kollege Stabelmann etwas verlinkt hat auf Twitter. Und zwar ein Schweizer, der genau dieses niegelnagelneue Video von Ken Jebsen auseinandernimmt. Und zwar ganz sachlich.
Ah.
Also nicht von wegen so, sondern er sagt, okay, an der Stelle liegt das schon mal komplett falsch. An der Stelle biegt er falsch ab und kommt nicht wieder auf die richtige Spur.
Ja.
Und das ist das. Ich glaube, man kann sowohl rhetorisch falsch abbiegen und sich so verrennen in der Geschichte, dass man da nicht mehr rauskommt. Weil nur wenige Leute wirklich die Fähigkeit haben, wenige Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die Fähigkeit haben zu sagen, oh, da habe ich jetzt aber einen Fehler gemacht, wie unsere Kanzlerin neulich, wo sie sagte, oh nee, das stimmt gar nicht, nee, tut mir leid. Ja. Das würde ein Trump oder ein Johnson, bei Johnson weiß ich es jetzt nicht, aber das ist halt eine typische Männersache. Das sind halt diese verzogenen Bengel, die einfach von ihren Müttern immer gesagt haben, alles, was du kriegst oder machst, ist in Ordnung und mach so weiter. Alle anderen haben nicht recht. Also denen fehlt einfach dieses selbstreflexive Gehen, sag mal so. Dieses, man tritt mal ein Stück zur Seite, guckt sich selber an und fragt sich, sag mal, im Moment rede ich aber ganz schöne Scheiße. Das muss ich mal eben kurz richtigstellen und relativieren. Das gibt es bei vielen nicht. Das gibt es bei Naidu nicht. Das gibt es auch bei ich fange schon wieder an zu pauschalisieren, aber das kann man rhetorisch wirklich auch so nachvollziehen. Und das macht dieser Schweizer bei Ken Jebsen. Also es ist ja so bizarr, dass man sich darüber, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ja so super, super lustig. Aber es muss irgendwo einen Moment nicht nur rhetorisch so eine Gabelung gegeben haben, sondern auch von der Persönlichkeit, dass man sagt, ich fahre jetzt komplett diese Schiene durch. Und meine Theorie ist, dass diese Leute vor allen Dingen jetzt im Hinblick auf die Corona-Krise, wo natürlich die ganzen Fachleute, Leute wie Drosten oder die Leute vom RKI, natürlich die Aufmerksamkeit kriegen, weil es auch interessant ist, was sie sagen und weil es halt auch systemrelevant ist, um jetzt diesen Begriff mal wieder zu strapazieren. Da bekommen die ganzen Heinis, sage ich jetzt mal, natürlich nicht mehr die Aufmerksamkeit, die sie wollen. Es geht um Aufmerksamkeit, es geht immer ums Recht haben.
Ja.
Und was für mich immer ganz deutlich wird, wo ich sage so, ach so, das ist immer, wenn es heißt, ja, und außerdem ist das ja eine jüdische Weltverschwörung. Und ich sagte, ach so, ja, dann musst du ja gar nicht weiter erzählen, dann ist mir alles klar. Dann ist ja alles klar, dann musst du mir ja gar nichts mehr erzählen, dann bist du einfach ein dummer Nazi. Um das jetzt mal so hart zu sagen.
Ja.
Aber einfach, wenn, dann sag es doch einfach, die Juden sind alt. Dann. Ne? Das ist so, ja, ach so, ja, sag das doch von vornherein. Dann hätte ich ja erst gar nicht zugehört.
Also ich hab mir da natürlich auch so meine Gedanken gemacht und für mich ist ja eigentlich nicht das Problem dieser Menschen, deren Namen ich jetzt nicht nochmal nennen möchte, die eben, jetzt so komische Sachen erzählen, sondern für mich ist eigentlich eher das Problem, wie wir damit umgehen. Und weißt du, gehören ja immer zwei dazu. Zum Tennisspielen gehören immer zwei. Und das ist eigentlich eher das Problem. Weißt du, wenn ich dann eben sehe, dass bei bestimmten Leuten dann die Kommentare bei Facebook oder so, endlich sagt's mal einer und ich hab's schon immer gewusst und natürlich, Ehrenmann und du hast recht und so und es sollte mehr so solche geben wie dich und so. Und ich glaube, das liegt unter anderem auch damit zusammen, das ist zumindest der Gedanke, den ich habe, dass diese ganze Situation einfach einmalig ist und die einfach so komplex ist, da gibt es keine einfachen Antworten darauf.
Danke,
und Menschen lieben einfache Antworten.
Leute wollen das hören, was sie hören wollen.
Ja.
Darauf basiert Populismus. Ja. Ja? Das in dem Moment, wo du den Leuten sagst, ja, die sind schuld, ich erkläre euch das jetzt und am Ende sind die schuld. Das hat damals, war damals schon easy peasy, damals bei im Dritten Reich, da war das total einfach. Es war nach 9-11, war es auch ganz klar, es musste sofort ein Schuldiger gefunden werden. Der ist auch gefunden worden, der auch selber gesagt hat, ich war's. Ja. Aber was nicht gefragt wurde, ist, warum ist das passiert? Warum sind diese Sachen so eingetreten, wie sie eingetreten sind? Und wir müssen uns auch nach der Corona-Krise ganz dringend fragen, warum ist dieser Virus überhaupt entstanden? Was haben wir falsch gemacht oder was wurde von Anfang an falsch gemacht, dass es überhaupt dazu kam, yeah, dass so ein Virus mutiert ist? Und wenn du mich jetzt fragst, frag mich mal.
Ja, ich frag dich mal. Also was glaubst du, warum der Virus entstanden ist?
Es liegt natürlich immer daran, dass wir Menschen so geldgeil sind und so profitgeil sind, dass es uns scheißegal ist, wie Tiere gehalten werden, wie Nahrungsmittel gelagert werden. Und dadurch entstehen diese Sachen. Es, egal ob Schweinepest, Hühnergrippe, Rinderwahn, das sind alles menschgemachte Geschichten dadurch, dass gesagt wird, ach, ist egal, pack die Schweine doch so. Und natürlich wird das dann auf die, das ist ja auch von der Begrifflichkeit her, das ist die Hühnergrippe. Ah, die Hühner sind dran schuld. Nein, wir sind dran schuld, weil wir die Hühner nicht richtig gehalten haben. Ja, und Dings. Da, ja. Weißt du, da kann ich natürlich auch hergehen. Ich mach's mir jetzt auch ganz einfach, aber so erkläre ich mir das.
Ja.
Weißt du, so erkläre ich mir.
Ja. Ich glaube aber einfach so dieses, ich habe da auch sehr einen interessanten Beitrag gelesen. Es ist, glaube ich, jetzt gerade so eine Situation, in der wir uns im Moment befinden, in der jetzt ganz viele Menschen in der Form unruhig werden, weil sie sagen, es gibt so viel widersprüchliche Aussagen von ernstzunehmenden Ärzten zum einen. Und also diese Geduld der Leute lässt nach. Die Leute wollen jetzt endlich Antworten haben.
Der Punkt ist erreicht, wo die Leute einen Rappel kriegen, wo die Leute am Rad drehen. Weil sie wohnen jetzt seit mehreren Wochen, Monaten schon mit ein und den gleichen Personen in einem Haushalt. Und wir alle kennen das aus dem Urlaub. Irgendwann kommt der Moment, wo du deinen Partner anguckst und sagst, halt doch einfach mal die Fresse. Geh weg, ich kann dich jetzt nicht sehen.
Geh bitte.
Geh bitte.
Gehen Sie.
Ja, gehen Sie. Wolfgang Treffer. Gehen Sie. Ja, aber das ist doch klar. Das ist doch ein soziales Phänomen. Das ist, da muss ich da auch nicht irgendwie Soziologie studiert haben, um dass mir das klar ist. Also wir wollten ja eigentlich über was ganz anderes reden in diesem Podcast, aber wir waren so im Free-Flow dieses Mal.
Ich fand das gut.
Dass es auch gut war. Wir wollten eigentlich über Pressefreiheit reden und darüber, dass Kamerateams zusammengeschlagen werden auf brutalste Art und Weise. Da werden wir noch mal drüber reden. Vielleicht
auf jeden Fall. Weil was ich eben auch bedenklich finde im Moment, und da meine ich jetzt nicht die Leute, dessen Namen ich jetzt nicht noch mal nennen möchte, sondern generell, dass in der Allgemeinheit mit Begriffen gearbeitet wird, wie die Demokratie wird abgeschafft, Meinungsdiktatur und so weiter und Zensur, Verbot, lauter solche Geschichten. Also da werden Wörter in den Mund genommen, die einfach damit nichts zu tun haben. Und wenn man sich wirklich mal die Mühe macht, einfach mal sich hinsetzt, man kann das bei Wikipedia nachschlagen oder generell bei Google oder so. Also googelt einfach nochmal die Begriffe nach, bevor ihr sagt, wir befinden uns in einer Meinungsdiktatur. Dazu gibt es wirklich ganz einfach, wirklich belegte, ganz klare Statements, wo man sagt, okay, also wenn Leute sagen, es ist schlimmer als in der DDR, wir sagen, das stimmt so
nicht. Guck mal, der Begriff Meinungsdiktatur hat sich in dem Moment ja schon erledigt, wenn du einfach siehst, dass Leute wie Hildmann und Ken FM ihre Meinung äußern dürfen.
Du sollst doch die Namen nicht nennen.
Entschuldigung, also die Hiopies.
Ja. Die Hiopies.
Dass jeder Hiopie seine Meinung äußern darf.
Ja.
Ja, das heißt, es gibt keine Meinungsdiktatur. Das ist Unsinn.
Ja, natürlich. Ja,
das ist totaler Blödsinn. Was mich wirklich stört, ist, dass diese Art und Weise, wie hier propagiert wird und zu was aufgerufen wird, das ja nicht nur verbal begünstigt, dass Leute im Internet shitstormen und sich nicht mehr benehmen, sondern dass es auch ja im wahren Leben zu Sachen führt. Also es wird ja, Gewalt wird ja begünstigt dadurch. Nicht nur jetzt der Angriff auf das Kamerateam von der Heute-Show, sondern ist, Leute rasten aus in Supermärkten, ja, haben keine Masken auf, fangen an, Leute zu bespucken und zu treten. Und ich meine, ich bin es gewohnt, angelächelt zu werden, so mitleidig angelächelt zu werden. Ich bin auch neulich mit der Maske durch die Stadt gegangen, weil ich habe einfach keinen Bock, immer die Maske auf- und abzunehmen, wenn ich irgendwo reingehe.
Ja.
Ich habe die Maske auf und fertig. So. Ja. Und ich werde auch angegrinst oder blöd angeguckt, wenn ich einen Helm beim Fahrradfahren aufhabe.
Ja.
Ja? Da will ich auch, was hast denn du einen Helm auf? Ist doch meine Sache. Also, ja. Ich habe die Masken jetzt gekauft, also zieh ich sie auch an. Halt die Fresse. So. Das, so, ne?
Einfach. Das sagst du dann auch immer.
Halt die Fresse. Ja, genau. Halt die Fresse. Deswegen bin ich so beliebt in meiner Heimatstadt. Ja, also es gibt keine Meinungsdiktatur, solange jeder seine Meinung sagen darf. Ist doch total easy
und du, peasy. Und du wunderst dich, warum es bei dir in Bochum nicht funktioniert mit dem
Ehrenbürger. Die können mich mal am Arsch lecken, alle. So, jetzt, ich sag jetzt mal. Das Schöne ist, ich mache ja in Bochum immer die Schnauze weit auf und jetzt ja mittlerweile nicht mehr so, weil ich ja bin ja Privatier in Bochum, spiele ja nicht mehr in Bochum, bin ja nur noch Steuerzahler hier. Und ich glaube, das tut mir auch gut und den Leuten. Also ich habe meine Probleme, die Leute haben Probleme mit mir und ich habe Probleme mit den Leuten und damit ist gut. Wir leben da auf so einer Ebene, wo ich sage, so kann ich arbeiten, weißt, so kann ich einkaufen gehen, so gehe ich auch keinen auf den Sack.
Ja.
Weißt du? Und Leute, wenn ihr nichts Konstruktives beizutragen habt, dann geht mir bitte nicht mehr auf die Nüsse. Ja, meine Fresse. Ich verwandle mich schon in Wolfgang Trepper.
Wolfgang Gehen Trepper. Sie. Sag mal, aber du bist ja, ich habe gesehen und du hast es mir auch erzählt, du bist ja auch sehr kreativ, also du liegst nicht nur die ganze Zeit rum und guckst Netflix, nicht sondern nur. Du bist irgendwie den neuen Asterix, also einen neuen Mundart Asterix, darfst du da schon drüber reden?
Naja, ich darf drüber reden, solange er nicht erschienen ist. Ich habe jetzt 3 übersetzt in der Zeit.
Wow.
Ja, weil in dem Moment, wo ich im Flow bin, also du synchronisierst, übersetzt die sächsischen oder hast einen wunderbaren gemacht, hier ist klatschgleich. Und ich habe den Verlag angerufen, ich habe gesagt, also im September kommt der neue raus, meine Version vom Kupferkessel, der heißt bei mir Keine Kohle mehr im Pott.
Super. Sehr gut.
Und der Titel ist ja immer das, was das verkauft. Ne? Also wenn der Titel gut ist, verkauft sich der Band auch. Ja. Naja, und ich habe mich halt hingesetzt und aus Langeweile angefangen zu übersetzen. Und da sind 3 Asterix draus geworden jetzt. Ah. Die liegen jetzt in der Schublade. So. Super. Also man kann sich schon beschäftigen.
Frag mich mal, was ich so gemacht habe diese Woche.
Hör mal, Thomas, was hast du eigentlich so gemacht in den
letzten... Ach, frag lieber
außer
nicht.
Auf deine Frau zu warten, die vom Friseur Friseur nach Hause kommt. Das sie kommt nicht vom Friseur, schneide. Sie kommt als Friseur zu Hause.
Nein, der liebe von uns geschätzte Kollege Helge Thun, der für mich ja schon mal den schnellen Adelbert, der immer mit dem Radl fährt.
Ach, das war Helge!
Das war Helge Thun, der hat diesen Text geschrieben.
Unser lieber Helge, ja.
Ja, und der macht seit 6 Wochen eine YouTube-Fernsehsendung, die heißt Rheinpatrouille Corona. Und mit Bernd Kohlhepp und mit Jakob Nacken und mit Udo Zeppezauer und mit seinen ganzen Bros aus der Szene. Und mittlerweile macht Nils Heinrich mit und Marco Tschirpke und so. Und die senden kleine Filmchen hin und daraus macht er eine Fernsehsendung. Und dieser, eben jener Helge, Helge Thun, hat mir einen Text geschickt, Tröpfcheninfektion heißt es. Ja. Und sagte, hör mal, hast du nicht Bock? Und dann habe ich den Robert Neumann, meinen Partner auf der Bühne, gefragt.
Deinen genialen Musiker. Ja,
genau. Und dann sagt er,
mach ich.
Und dann war das eine Sache von wenigen Stunden. Und dann hat er eine Komposition. Und dann haben wir uns gestern in seinem Studio getroffen, haben das aufgenommen. Ich habe das gefilmt und habe dann ein Video zusammengeschnippelt, so Splitscreen-mäßig.
Ja.
Ist besser geworden, als ich gedacht habe. Okay. Und der Song ist schön und den wird es dann auch als Download und als Stream geben. Und Premiere ist, glaube ich, in 1 oder 2 Wochen. Dann auf
dem Kanal. Du musst jetzt mal sagen, was für ein Datum wir jetzt im Moment haben, wenn du sagst, in 2 Wochen.
Ach so, heute ist der 9. Heute
der ist 9. Mai.
Genau. Heute ist der 9. Mai.
Genau.
Ja. Und Tröpfcheninfektion. Und das ist so im Max-Rabe-Stil gehalten.
Ach, das machst du ja so schön, das liebe ich.
Und das ist, glaube ich, ganz witzig geworden.
Ja.
Und da freue ich mich sehr drüber. Und das war auch, muss man auch sagen, das war vor 30 oder vor 20 Jahren auch anders. Man ist ja, also vor 20 Jahren musstest du in ein Tonstudio gehen, brauchtest irgendwelches technisches Equipment. Das ist alles heute viel leichter. Du bist also total, und du brauchtest eine Plattenfirma und so weiter.
Ja, das ist auch das dürfen wir nicht vergessen, dass jetzt die Zeit ist, wo sowas geht. Guck mal, ich habe mit meiner Frau ja eine Kinderlieder-CD gemacht. Also meine Frau hat die Songs geschrieben. Ich habe sie musikalisch begleitet.
Ja, und sehr schöne jetzt, CD.
Dankeschön auch. Zwergenlala heißt sie. Kann man kaufen. Und wir haben jetzt ein Video gemacht für das Ich hab dich so lieb Lied. Das haben wir aufgenommen hier auf einem kleinen Gerät, auf so einem Sony-Aufnahmegerät. Klingt super, ja, klingt spitze.
Ja.
Und wir haben dazu ein Video gedreht mit dem Handy.
Ist cool.
Und Fritzi sitzt oben am Rechner und schneidet das zusammen und lernt gerade Sachen, wie man Sachen schneidet.
Ja.
Das ist total geil. Ein tolles Video kommt auch demnächst raus. Also wir haben Möglichkeiten, uns kreativ zu betätigen.
Ja.
Aber um einmal mal den Strich unter diesen Podcast zu machen. Wir vermissen das Publikum, wir vermissen euch.
Ja.
Wir hoffen, dass ihr uns bald wieder sehen könnt. Es geht ja jetzt wirklich Woche für Woche so, dass es Neuigkeiten gibt und Lockerungen gibt und Möglichkeiten, sich wieder anders zu betätigen. Also ich bin vorsichtig optimistisch.
Ja.
Und obwohl ich zwischendurch auch mal den Blues habe, auch gerne mal in Moll, denke ich mal, wenn wir es richtig machen, gehen wir gestärkt aus dieser Zeit raus und die ganzen Spinner werden einfach mal...
Die Hiopies.
Die Hiopies werden einfach nennen sie mal Lügen gestraft. Nur noch
die
Hio-
wir werden die Namen nicht mehr nennen, so wie bei Voldemort. Wir werden den Namen nicht mehr nennen, weil wir möchten die nicht unterstützen. Nein, aber ich hatte eine andere Idee.
Was denn jetzt noch?
Beim
ich hatte so einen schönen Schluss und jetzt kommst du wieder an mit...
Ja, entschuldige. Beim Gewichtheben.
Ja.
Ich habe ja vorhin Joggen und jetzt Gewichtheben. Andere Idee. Und zwar das, was wir hier machen, ist ja, oder beziehungsweise die Zeit, in der wir uns befinden, also in meiner Wahrnehmung ist es wirklich das zweite Mal, dass wir bei einem Weltereignis dabei sind. Das eine, zumindest bei mir, war es die Maueröffnung und jetzt diese Pandemie. Und ich habe gerade dieses Bild vor Augen oder vor Ohren, wie in 10 Jahren, also ein Blick in die Zukunft, ja, in 10 Jahren irgendwelche Menschen, die jetzt geboren werden oder auch erst in 5 Jahren geboren werden oder wann auch immer oder im Jahre 2040 diesen Podcast hören und einfach sich anhören, wie haben die Menschen das damals gemacht? Ob es da noch Spotify gibt, weiß man nicht. Ob es dann Streamings noch gibt, das weiß man auch nicht.
Das wird direkt quasi direkt in die Ohrmuschel gelasert.
Ja, aber das ist ja irgendwie, wir sind ja Zeitzeugen. Und das gab es auch vor 30 Jahren noch nicht, als Mauer gefallen ist. Und ich finde das total spannend, dass man sich dann sozusagen, vielleicht kommen wir sogar mal ins Museum damit, mit diesem Podcast. Ich weiß es nicht.
Ja, deswegen ist es jetzt vielleicht auch ganz interessant, sich mal nochmal anzugucken, was vor 20 Jahren war mit 9-11 vor 19 Jahren, wie die Leute da reagiert haben. Also da würde ich sagen, das ist noch das andere Weltereignis, was ich miterlebt habe.
Stimmt,
ne? Also Mauerfall, 9-11 und jetzt das, also...
Ja.
Ne? Und allen anderen, die jetzt gerade am Rad drehen und allen, die ihre halbgaren Theorien und ich meine, das ist auch ein geiler Beruf, ne? Nach Terrorismusexperte, Verschwörungstheoretiker, so bei Anne Will, wird unten eingeblendet auf der Bauchbinde. So, ne? Den kann ich einfach nur zurufen, ruhig Brauner, ruhig. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf den nächsten Podcast Blühende Landschaften mit Thomas Nicolai und
Hennes Bender.
Bis bald. Macht's gut, bleibt gesund und nicht nur physisch, sondern auch mental.
Tschüss.
Tschüssi.